Ja, liebe Geschwister, guten Morgen. Ich bin also Achim Bothe aus Bretten und muss auch zugeben, dass ich noch nie hier in Hemsbach war. Also wird es einfach mal höchste Zeit, obwohl ich schon längere Zeit auch hier in Baden-Württemberg Dienst tue, schon sehr lange sogar. Ich kann nicht verraten, wie lange. Gibt es noch irgendwelche Fragen oder außergewöhnliches Staunen, dass das möglich ist? Ja, liebe Geschwister, ich verstehe mich mit eurem Pastor gut. Klaus Heinrich war schon mal bei uns als Referent und es ist einfach so, als auch Pastoren gibt es irgendwann so auf den Tagungen eine Empathie dafür, wo wir theologisch stehen, und will das überhaupt nicht bezweifeln und verschweigen. Da gibt es so einen Spruch von mir: Ich lade nur noch die Leute ein, die dieselbe Blutgruppe haben wie ich. Dazu gehört auch euer Pastor. Und das hat einfach Gründe. Wir stehen da auf der evangelikalen Seite sozusagen. Ich möchte euch einen Predigttext vorlesen, auf den ich mich zum Teil beziehe, aber auch thematische Akzente heute Morgen setze. Ab 1. Petrusbrief haben wir es drin, genau, 6, 9, b bis 11. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann nochmal Vers 9b bis 11. Darum widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieses selbe Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, liebe Freunde, man kann natürlich schon mal darüber nachdenken, warum das Thema Leid. Euer Moderator hat zu Recht gesagt, das ist keine leichte Kost. Soll ich es ein bisschen runter machen, das Mikrofon? Okay. Euer Moderator hat gesagt, es ist keine leichte Kost, zu Recht. Ich bin auch dennoch der Meinung, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich hoffe, dass es im Laufe der Predigt deutlich wird. Denn eins muss man doch ganz klar sagen: Leiterfahrungen haben eine ungeheure Macht. Sie können uns innerhalb von Stunden, ja, das muss man mal sagen, unsere Glaubensgewissheit rauben. Von einem Moment auf den anderen vereinnahmen sie unser Herz, verseuchen es mit Zweifel und Verzweiflung. Das alles kann es geben. Gestern noch vertrauten wir Gott wie einen liebenden Vater. Und schon heute erscheint er uns als dunkles, wenig verlässliches, willkürliches Wesen. Ich sage das mal so, weil es solche Krisen geben kann, solche Herausforderungen geben kann. Und deshalb ist es wichtig, mal darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Leid? Ist das nur Willkür? Ist das einfach nur Schicksal? Denn wir leben in einer Welt, wo es ganz viel Leid gibt, ganz viele schlimme Dinge passieren, wo wir manchmal die Ohren schließen und sagen, das kann ich gar nicht mehr hören, wenn ich mir die Nachrichten anschaue. Deshalb erstens, willkommen im Menschsein. Es gibt keinen Menschen, der allem Leid entfliehen kann auf dieser Erde. Keiner kann das. Unabhängig davon, ob wir oder ob du es verdient hast oder nicht. Jeder von uns erfährt irgendwann in seinem Leben Leid. Das kann ich auch ganz persönlich sagen und aus meinem Leben berichten, werde ich vielleicht auch noch tun. Wir hatten in diesem Jahr oder haben in diesem Jahr das als Jahresthema. Wir haben ein Jahresthema, und das Jahresthema war die Frage, warum lässt Gott Leid zu und im Leid Segen entdecken oder im Leid Segen erfahren. Und ich habe zu diesem Jahresthema wirklich, das waren auch ganz wirklich nur Leute eingeladen, Referenten, die auch nicht nur theoretisch darüber sprechen, sondern die was erlebt haben, so Tiefes erlebt haben, dass sie auch zu Recht darüber reden konnten. Unser Leben ist ein ständiges Angegriffensein, ein ständiges gefährdetes Leben. Bei aller Freude, die wir erleben und bei allem Optimismus, den wir auch manchmal ausstrahlen sollen, aber auch dieser Seite darf nicht verschwiegen werden. Unser Leben ist geprägt von Leiden. Umgriffen. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Naja, denkst du vielleicht, oder denken manche Christen, wenn ich dann Christ werde und ein geistiges Leben erfahre, wenn ich in Christus bin, eine neue Kreatur bin und ich den Sieg Jesu auch erlebe, dann gibt es da eigentlich nur noch ein Leben, wo ich jubeln kann. Und Manch einer hat das ja auch so erlebt nach der Bekehrung. Das ist ja auch ein Riesengeschenk. Immer wieder finde ich das ganz toll, dass Gott so gnädig ist, dass er Menschen sich bekehren, ich sage das mal so, in der Liebe Gottes baden lässt, dass sie ganz viel Frieden und Freude erfahren, Geborgenheit. Und dass das so Momente sind, Augenblicke oder Phasen unseres Lebens, da ist Leid ganz weit weg von uns. Das ist in Ordnung so. Aber dann wissen wir alle, die wir auf dem Weg des Glaubens geblieben sind, irgendwann kommen wir von der Wolke 7 runter, ganz tief auf den Boden der Tatsachen, und es bleibt nicht immer so. Nicht immer haben wir eine leidensfreie Zone. Vielleicht denkt aber nun jemand, wenn ich so richtig geistlich wäre oder dem Geist mehr Raum geben würde, also mehr in Christus wäre, wenn der Heilige Geist aus allen Knopflöchern sprießt, wenn die Früchte des Geistes deutlicher sein würden in meinem Leben, dann könnte doch das so sein, dass ich überhaupt nicht mehr Leid erlebe. Das ist ja so heimlich unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung, dass irgendwann in unserem Leben wir ohne Leid leben könnten. Das hoffen wir manchmal. Wir denken, das muss doch irgendwann mal passieren, dieser Tag. Aber die Bibel, liebe Freunde, gibt uns keine Verheißung dafür, nicht eine einzige Weisung dafür, dass es ein Leben ohne Leid gibt. Überhaupt nicht. Sie sagt das nicht. Gott hat ein Leben ohne Leid für uns auf dieser Erde nicht uns zugedacht. Das muss man sagen, ganz deutlich. Wenn wir die Frage nach dem Leid stellen, gehen wir meistens von bestimmten Denkvoraussetzungen aus. Und dazu gehört, dass es in dieser Welt störungsfrei funktionieren müsse und dass es Leid eigentlich gar nicht geben darf. So denken wir manchmal. Aber und wir wollen auch bestimmen, wer Gott ist und was er zu tun hat. Es ist seine Aufgabe, uns das Leid vom Hals zu halten. Und wenn es dennoch geschieht, hat Gott versagt. Und dann sitzt er auch ganz schnell auf der Anklagebank, bei den Menschen allgemein sowieso, aber auch manchmal bei uns Christen. Christen bleiben da oft keine Ausnahme. Weil wir Gottes Kinder sind, meinen wir, Anspruch zu haben auf eine heile Welt. Aber die Bibel macht doch deutlich, Leid ist das Normalste im Leben überhaupt. Seit dem Sündenfall ist das so. Man lese nur, wie gesagt, die Psalmen oder das Buch Hiob und wir stellen fest, es ist so. Erst in der neuen Welt Gottes gibt es wirklich keine Tränen mehr und keinen Schmerz mehr. Und deshalb ist es gut, auch immer wieder sich daran zu erinnern, diese Perspektive vor Augen zu haben. Jetzt können wir nur erwarten, dass Gott uns durch das Leid hindurch begleitet. Liebe Freunde, mir ist vor einiger Zeit eine Bibelstelle aufgefallen, die ich gar nicht so vor Augen hatte. Wir müssen durch viel Leid in das Reich Gottes gehen, sagt der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte. So etwas ist natürlich äußerst unpopulär. Wohlstand und Wohlfühlen, das sind doch die Themen von heute. Wer das den Leuten verspricht, der ist der Größte. Aber leiden, selber leiden, für andere mitleiden, das ist fällt uns schwer zu akzeptieren. Das ist kein publikumswirksamer Slogan. Und bis in die innersten Reihen unserer Kirchengemeinden, liebe Freunde, hat ja sich dieses Wohlfühldenken eingeschlichen. Die Wiese vieler Christen heißt, ich mache nur das noch, was mir Spaß macht. Aber damit werden wir Gott ganz bestimmt keinen Spaß machen. Gerade den Wohlfühlen-Fanatikern oder den nur Wundersüchtigen. Ich glaube an Wunder, ich habe Wunder erlebt, ich glaube, dass Gott heilen kann. Aber nur auf dieser Ebene zu argumentieren, reicht nicht aus. Wir müssen auch das andere vor Augen haben. Es gibt so viele ernsthafte Christen, die schon seit Jahren um Heilung beten und denen Gott nicht diese erhoffte Antwort gegeben hat. Und liebe Freunde, ich kenne keinen einzigen, der groß im Reich Gottes, den ich auch haben, körperlich leiden müssen, seelisch leiden müssen. Spurgeon hat ganz viel bewirkt, ein großer Mann im Reich Gottes, aber hat leiden müssen, Krankheitsleid erlebt, depressive Phasen erlebt. Martin Luther King, Paulus natürlich, Luther, viele. Oder Georg Müller, das war ein Mann des Glaubens, was hat er für Wunder erlebt, aber auch ganz schwere Phasen des Leidens durchgemacht. Selbst John Wimber, der nicht mehr hier ist, mittlerweile beim Herrn, hatte ja ein Augenleiden und musste eine Brille tragen. Leiden sind normal und gehören zum Christenleben dazu. Und wenn du im Augenblick eine kleine Verschnaufpause hast, Gott dir schenkt, dann darfst du das dankbar annehmen. Aber du solltest nicht nur so naiv sein und glauben, das würde immer so bleiben. Gerade wenn du ein ernsthafter Nachfolger Jesu bist, wenn du wirklich auf dem Weg der Nachfolge bist, wirst du Widerstand erleben, wirst du Anfechtung erleben, wirst du große Herausforderungen erleben. Und ich spreche ja noch gar nicht von dem Leid, was andere Geschwister zurzeit erleben, Leiden um des Glaubens willen. Das fällt uns schwer, das zu akzeptieren. Wir wollen möglichst schnell das Leid korrigieren, wir wollen es möglichst schnell loswerden und unserer Gesellschaft wird ja auch deutlich, dass wir gar nicht mehr leidensfähig sind. Der gestiegene Anstieg von Beruhigungsmitteln macht das ja deutlich oder auch Alkoholkonsum macht das deutlich. Wir wollen möglichst Leid betäuben, Die Kunst, Leid und Leiden zu bekämpfen, haben wir bis zur Perfektion entwickelt, jene andere Lebenskunst, Leid anzunehmen. Durchzustehen, haben wir fast vergessen. Hier müssen wir umdenken. Wir, was früher selbstverständlich war in unseren Familien, bei unseren Großeltern noch, dass Leid die Kehrseite des Glücks ist, dass die Nachtseiten des Lebens genauso zum Leben gehören wie das Fröhliche, das Helle, das haben wir vergessen, das haben wir verlernt. Aber wer nicht bereit dazu ist, sich den Leidenssituationen zu stellen, wer das nicht als Herausforderung annimmt, der nimmt sich ganz viel. Der ist erstens nicht gewachsen, diese Situation zu bestehen, aber der bringt sich um ganz viel Wachstum und sehr viel gute Erfahrung. Davon bin ich von überzeugt. Ich könnte euch ja mal in einem Augenblick fragen, wenn ihr ehrlich seid. Jeder von uns hat ja sein Päckchen zu tragen, ist ja auch heute Morgen mit einem Päckchen hergekommen. Wenn du zurückblickst auf dein Leben, würdest du derjenige oder diejenige heute sein, wenn es dieses Leid nicht in deinem Leben gegeben hätte? Wärst du die Persönlichkeit? Wärst du noch im Glauben dabei? Wärst du, hat nicht Leid dich oft bewahrt vor falschen Wegen zum Beispiel, wie Gott nicht wollte? Und hier steht es in unserem Text, Vers 9, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben diese selben Leiden über eure Brüder der Welt gehen. Hier wird ja davon gesprochen, dass diese ersten Christen auch Leid erleben, vielleicht viel Schlimmeres als wir. Verfolgung haben die erlebt, die haben Folterung erlebt, die haben schlimmes Leid erlebt. Also Gott hat es ihnen nicht erspart. Ich weiß, wenn man mit Menschen heute über dieses Thema spricht, dann ist ja sofort, also Menschen, die nicht Christen sind, kommt ja sofort die Vorwurfshaltung. Sofort, warum lässt Gott, wenn eine Katastrophe passiert, irgendwas Schlimmes, sofort, warum hat Gott das zugelassen? Die fragen ein Leben lang nicht nach Gott, aber sofort haben sie sitzt Gott auf der Anklagebank. Und ich will das zunächst mal sagen, sie vergessen dann oft diese Menschen, die so argumentieren, dass ganz viel Leid, das es auf dieser Welt gibt, Ursachen haben, zwar menschliche Ursachen. Das muss ich einfach mal sagen. Es gibt so viele Dinge, die Menschen verursacht haben. Aber wie gesagt, man hört dann ganz schnell, wie kannst du von diesem Gott überhaupt reden? Wenn er ein Gott ist und diesen Namen Gott verdient, dann müsste er doch Leid verhindern, sagen die Leute. Aber liebe Freunde, ich denke nur noch an diese große Katastrophe, Tsunami-Katastrophe. Da las ich mal damals einen Artikel, wegen der Sorge ums Geld keine Warnung. Das für Alarm in Thailand zuständige meteorologische Amt war in Minutenschnelle ja über das Seebeben in Sumatra informiert worden. Aus Angst um das Ansehen des Tourismus, hätte ja ein Fehlalarm sein können, wurde doch nicht gewarnt. Die Sorge um das Geld verhinderte die Rettung von Tausenden. Wer ist denn da schuld? Neben allem, was wir nicht verstehen. Oder ich denke daran, dass es Menschen scheinbar in unserer Zivilisation kein Gespür mehr haben für die Gefährdung der Natur. Die Naturvölker auf den Inseln im Indischen Ozean, die sind ja alle rechtzeitig gewarnt worden durch die Vögel, durch die Tiere. Die haben sich ja zurückgezogen rechtzeitig. Und nie werde ich vergessen, liebe Freunde, nach dem schlimmen Amoklauf in Erfurt, da gab es einen Journalisten, der hatte Mut, mal was ganz anderes zu schreiben. Alle haben ja in der Bildzeitung sofort diese Anklage gestellt, warum lässt Gott sowas zu? Und der hatte was ganz anderes geschrieben. Ich will das mal zitieren. Er sagt, was da in Erfurt geschehen ist, war einfach nur gottlos. Und ich habe es satt, in solchen Zusammenhängen immer wieder die ewige Leier zu hören, wo war denn euer Gott? Wie konnte er so etwas zulassen? Diese Frage kommt immer zu spät, dachte er. Nicht Gott hat diese Tat zugelassen. Wir haben sie denkbar gemacht, möglich gemacht. Gott hat uns nun einmal in die Freiheit entlassen und er hat uns Maßstäbe an die Hand gegeben und Wegweiser. Und wenn wir diese außer Kraft setzen, dann haben wir keinen Anlass, uns darüber zu wundern, wenn zunehmend Menschen auch die letzten Tabus brechen. Er hat recht. Gott war sehr wohl dabei, sagt er. Und Gott hat geweint über das schreckliche Geschehen. Und vermutlich hat er sich zum millionsten Mal gefragt, warum er dem Menschen seinen freien Willen gegeben hat. Gott thront nicht in eisiger Ferne über dem Leid, sagt er. Nein, das tut er nicht. Er ist mit seinem Herzen bei den Angehörigen der Toten. Er ist bei den Kindern, deren Urvertrauen nun kaputt gemacht worden ist. Und er wäre so gerne bei diesem jungen Mann gewesen, dem alle Normen und Maßstäbe abhanden kamen, die seine Gefühlswelt hätten in Schach halten können. Aber der hatte die Stimme seines Gewissens ausgeblendet. Die Ehrfurcht vor dem Leben war in ihm nicht stark genug ausgebildet, das Bewusstsein als Gottes Kind unendlich viel wert zu sein, war vermutlich niemals tief gegründet gewesen. Ich habe mir das aufbewahrt, weil ich das genial fand, was er in diesem Moment gesagt hat. Ich kann ihm zustimmen. Wir können nicht Gott für alles Elend dieser Welt verantwortlich machen. Wie viel Elend und Leid dieser Welt hat sein Ursprung im Verhalten der Menschen? Bevor wir Gott also auf die Anklagebank setzen, müssen wir uns erstmal fragen, was haben wir dazu beigetragen? Was ist unsere Schuld? Aber ich gebe natürlich zu, es gibt noch andere Erklärungen. Es gibt natürlich den Feind Gottes. Es gibt den Feind Gottes, der immer wieder dabei ist, Leben zu zerstören, der das Leben auslöschen will. Es gibt unseren Egoismus, unseren großen Egoismus, der auch zu ganz viel Leid führt. Aber es gibt natürlich auch den Moment, wo keine Erklärungsversuche mehr greifen, wo wir einfach nur sagen können, ich verstehe das nicht. Und ich glaube, dass es in jedem Leben eines Christen sowas geben kann, liebe Freunde, dass wir das nicht mehr verstehen. Wisst ihr, wenn ich höre von einer Gemeinde hier in der Umgebung, dass die Frau des Gemeindeleiters nach einer schlimmen Operation, Unterleiboperation, die man nicht in den Griff kriegte, plötzlich auch dann wirklich ganz Körperschmerzen bekam, alles immer dramatischer wurde, man hat sie auch scheinbar falsch behandelt, Medikamenten, am Ende sich das Leben nimmt, dann ist das doch nicht zu verstehen. Was für ein Leid, was für eine Herausforderung für eine Gemeinde. Und wenn ich mitbekomme, dass liebe Freunde von mir, zum Beispiel Pastor Horst Liesen, den ich sehr schätze, das war so mein geistlicher Vater, ich bin Zivildienstleister in Lüneburg gewesen und ich habe seine Fürsorge erlebt, seinen väterlichen Rat, als ich meine Berufung erfahren habe, hat er mich sehr wunderbar begleitet. Ich kenne seine Kinder und ich kenne, wie sie aufgewachsen sind, blühende Kinder, Kinder, die so eine geistliche Karriere vor sich hatten. Und dann ist der Markus der Jüngste, den die Mutter gepflegt hat und aufgezogen hat sozusagen. Und dann studiert er Theologie in Hamburg, will Pastor werden und dann, liebe Freunde, übt er für ein Konzert, eine christliche Konzert, Schlagzeug im Übungsraum, in einem Übungsraum in Hamburg. Und genau in diesem Moment, wo er übt, explodiert eine Gasleitung. Kann man nicht verstehen. Und er lebt noch 4 Wochen, leidet und dann stirbt er. Ach, habe ich keine Antwort, auch nicht. Auch nicht der Horst und die Sigrid. Aber sie sind dabei geblieben. Sie haben gesagt, Gott, wir verstehen dich nicht, wir können es nicht begreifen. Ich glaube, wir müssen auch an diesen Punkt, zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, es gibt Dinge, die können wir nicht erklären, weil Gott viel größer ist. Wir können nicht alles auf eine Formel bringen. Gott hat einen anderen Blick als wir, einen ganz anderen Blick. Und ich pflege dann immer zu sagen, liebe Freunde, es gibt auch diese dunkle Seite Gottes. Es gibt auch diesen verborgenen Gott. Und ich glaube einfach, wir haben nicht die Gottesüberblick, sondern nur einen begrenzten Blickwinkel. Wir befinden uns nicht auf dem sogenannten Gottesstandpunkt, sondern müssen bescheiden zur Kenntnis nehmen, Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Oder mit Paulus gesprochen, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wir gleichen keinen Hubschrauber, der das Gesamtgelände überblickt, sondern ich sag's mal so, eher einem kleinen Frosch auf der Frühlingswiese. Wir haben nur einen ganz begrenzten Blickwinkel. So ist das einfach manchmal. Aber wir dürfen dann nicht verbittern. Wir dürfen ja in solchen Situationen, wo wir nicht verstehen, alles hinausschreien, rufen. Wir dürfen ehrlich klagen vor Gott. Wir dürfen ihm sagen, wie es uns geht. Das ist ganz wichtig. Ich bin auch mal 2 Jahre krank gewesen, also am Ende meines Studiums. Und ich kann mich an Phasen erinnern, wo Gott mir ganz nah, wo ich ganz tiefen Frieden erlebt habe, aber auch ganz tiefe Dunkelheit. Und ich weiß noch heute, ich komme aus Norddeutschland und da gibt es so eine große Moorgegend, da bin ich ins Moor gegangen und habe ganz laut meine Verzweiflung hinausgeschrien. Das hat mir gut getan in dem Moment. Einfach alles hinausgelassen. Ich hatte den Eindruck, Gott hört das. Und das halte ich für ganz wichtig, was immer wir erleben. Wir sollten niemals den Kontakt zu Jesus abbrechen. Immer alles mit ihm besprechen. Immer wieder hinausrufen die Dinge, die uns beschweren. Er kann das ab. Was wir jetzt nicht verstehen, wird es einmal in der Ewigkeit offenbar gemacht werden. Die Antwort ist vorhanden, aber sie ist vertagt. Liebe Freunde, wenn wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sind, werden wir staunen über seine gewaltige Weisheit, die hinter all dem stand, was uns in unserem Erdenleben so unverständlich war und ist. Wir werden dann endlich verstehen, warum diese oder jene Dinge passiert sind. Aber jetzt müssen wir ehrlich zugeben und dürfen das auch nicht vollmundig behaupten, wir haben nicht eine Antwort auf alle Fragen. Wir können nicht alles erklären. Aber dennoch, denke ich, dürfen wir jetzt heute hier auf dieser Erde fragen, wozu kann Leid wichtig sein? Das ist der zweite Punkt. Gott wirkt durch Leiden. Gott wirkt durch Leiden. Ich behaupte, liebe Freunde, heute Morgen, dass in dieser Welt, so wie sie ist und wie wir Menschen sind, Leid notwendig ist. Ich behaupte das einfach mal. Aufgrund von der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch aufgrund von der Bibel. Leid, so hässlich und schmerzlich und so unangenehm es ist, gehört zu diesem Leben dazu. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Leid zum Beispiel Anteilnahme bewirkt, Hilfsbereitschaft bewirkt? Leid bewirkt Anteilnahme, Hilfsbereitschaft. Ich stelle es immer wieder fest, wir haben noch nicht so viele Naturkatastrophen gehabt in Deutschland, aber die können noch mehr werden. Ich stelle es fest bei der Flutkatastrophe oder bei dem Zugunglück, da waren ganz viele Helfer auf einmal bereit. Immer wieder sind Menschen bereit gewesen, bis in Nachtstunden hinein zu helfen. Wir brauchen die Not, liebe Freunde, die uns zu Füßen liegt, um aus diesem Gefängnis der Ich-Haftigkeit herauszutreten, um uns mal zu überwinden. Und auf einmal entdecken wir da Möglichkeiten in uns und werden frei, anderen zu helfen. Und das ist auch ein positiver Wert. Ich sage, in der Welt, wie sie jetzt ist, ist Leid notwendig. Wäre das eine andere Welt mit anderen Menschen, wo Menschen nur edel wären, nur gut wären, bräuchten wir das nicht. Aber in dieser Welt. Und dann beobachte ich, liebe Freunde, immer wieder, Leid führt dazu, dass Menschen tiefer graben, dass sie plötzlich Fragen stellen, die sie vorher nicht gestellt haben. Dass sie ernsthafter werden, dass sie sich einfach mit den Dingen auseinandersetzen, mit denen sie sich vorher nicht auseinandergesetzt haben. Leid führt dazu, dass Menschen, die so dahingeflattert sind an der Oberfläche des Lebens, auf einmal tiefgehendere Menschen werden, wirklich tiefer fragen. Und das ist doch ein positiver Wert, dass sie einfach sich nicht mehr mit den oberflächlichen Lebensstil, den sie bisher hatten, zufrieden geben, sondern ihr Leben Tiefgang bekommt. Könnt ihr das bestätigen? Und ich behaupte auch, dass durch Leid, durch eine Schule des Leids, die wir alle gehen müssen, eine schmerzliche Schule, wir reifer werden. Leid ist ein Weg zur Reife, liebe Freunde. Gott schenkt uns Reife. Und was immer wir Schweres durchmachen, natürlich weiß ich auch, dass Leid zur Bitterkeit führen kann. Natürlich. Es kann auch genau das Umgekehrte passieren. Ich weiß, dass es Leute gibt, die hier vielleicht auch Leid vor sich hertragen, oder ich kann mir das vorstellen, wie eine Tortenplatte vielleicht. Schaut mal, das habe ich durchgemacht. Schaut mal, das habe ich durchgemacht. Ich weiß, dass Leid nicht immer nur diese positive Wirkung hat. Ich weiß, dass Leid auch verbittern kann. Und dass Menschen jahrelang in Unversöhnung mit Gott leben. Ich habe manchmal den Eindruck, liebe Freunde, dass es Menschen gibt, die sich mit Gott versöhnen müssen. Ich habe mal so 2, 3 Bücher mitgebracht. Ich habe euren Büchertisch schon angeguckt. Die habt ihr noch nicht dort. Ich mache mal Werbung. Dieses Buch, Wenn du Gott nicht mehr verstehst, ist ein ganz wichtiges seelsorgerliches Buch. Ich habe Freunde, die ein Kind verloren haben. Sie haben es gelesen und hat ihnen sehr geholfen. Da geht es darum, dass wir uns manchmal mit Gott versöhnen müssen. Dass wir sagen müssen, Gott, okay, ich verstehe dich nicht, aber du bist Gott. Und ich will weitermachen, ich will weiterleben, ich versöhne mich mit dir, ich vergebe dir sozusagen. Leid kann unheimlich an die Grenzen führen. Ich sage es nochmal, Leid birgt große Möglichkeiten in sich zum Guten, aber es kann auch zu einer zerstörerischen Kraft werden. Leid kann Familien zusammenschweißen, sodass sie durch Not eins werden, aber es kann es auch auseinanderreißen. Es kann uns egoistisch und bitter machen. Leid kann die Kanten des Charakters glatt schleifen, oder sie härter werden lassen. Versteht ihr? Beides ist möglich. Aber dennoch sage ich, das ist meine tiefe Erfahrung, Leid kann zur Segensquelle werden. Liebe Freunde, ich habe in meinem Leben schon sehr viel Leid erlebt. Also ich glaube, wenn man als Pastor nicht Leid erlebt oder Leidenserfahrung macht, dann kann man nicht wirklich mit den Leuten mitfühlen, mitreden. Ich glaube, dass wir erstmal manches erleben müssen, um Menschen zu verstehen. Und ich darf das mal so sagen, euer Pastor ist jetzt nicht hier, der hat mich nicht beauftragt. Ich will euch das mal so sagen, was wir Pastoren manchmal am Samstag erleben für Angriffe, und ich meine das nicht Angriffe aus der Gemeinde, das kann es auch geben, ich meine aus der geistigen Welt, Angriffe und Anfechtung, das geht bis ins Körperliche hinein. Und was bin ich froh, dass in unserer Gemeinde in Bretten es Leute gibt, die für mich beten. Übrigens habe ich eine Schwester hier aus Bretten, die liebe Anna Zimmermann, die kommt ursprünglich aus Bretten, ne? Wir kennen uns und das ist ihre Heimatgemeinde. Sie war schon viel, viel länger da, bevor ich kam, kannte sie die Gemeinde schon längst. Sie auch, ja? Okay, kann ich machen, ja? Ja, okay. Also es gibt unheimlich schwierige Situationen, Leidenssituationen, die zur Segensquelle werden können. Ich glaube persönlich, dass es Momente gibt, die einfach mir gezeigt haben, dass Gottes Gnade ganz reich in meinem Leben ist. Und als ich 2 Jahre krank war und 2 Jahre sehr begrenzende Erfahrungen gemacht habe, da habe ich wirklich Gottes Gnade erlebt und Gottes Größe erlebt. Manche positive Veränderungen konnten nur durch Leid erreicht werden. Leid hat seinen Eigenwert. Und die Erfahrung, die wir darin sammeln, können wir sonst nirgendwo machen, liebe Freunde, nirgendwo. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum schenkt uns Gott Leid? Und ich glaube, heute sagen zu können, dass es etwas damit zu tun hat, dass er uns auf Wesentliches aufmerksam machen möchte. Es kann sich zynisch anhören, ist aber nicht so gemeint. Ich glaube tatsächlich, dass Gott dermaßen an Gemeinschaft mit uns interessiert ist, dass er uns mit allen Mitteln zu sich lockt, die einen beschenkt er mit Guten und den anderen mutet er mit den gleichen Absichten manchmal Not und Leid zu. In beiden Fällen segnet er. Ein wichtiger Grund könnte sein, dass wir im Leiden besser das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen können. Was ist denn das Wesentliche? Und das Wesentliche, da würdet ihr doch alle sagen, das sind die Beziehungen, die wir zu Menschen haben. Und das Wesentliche ist, liebe Freunde, die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das Allerwesentliche. Und ich habe den Eindruck, all die vielen Dinge, die uns von Wesentlichem ablenken können, gerade in der Leidenszeit, treten plötzlich im Hintergrund. Ist ein bisschen Heil drauf, ne? Wir werden zugänglicher und durchlässiger für seine Liebe und seine Kraft. Und Leidende machen diese erstaunliche geheimnisvolle Erfahrung, dass unser Herr Jesus Christus wirklich ganz, ganz viel bewirken kann in dem Moment, wo wir Leid erleben, zieht er uns zu sich hin. Das ist ja sein Ziel. Er will sich ganz mit uns beschäftigen. Wir sollen uns ganz mit ihm beschäftigen. Und es ist ja interessant, liebe Geschwister, dass Menschen im Reich Gottes manchmal auch so eine Erfahrung machen, die so außergewöhnlich ist, dass sie dann nachher auch ein Buch darüber schreiben. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Jürgen Mette? Jürgen Mette ist ja eine ganz starke Persönlichkeit. Jürgen Mette ist ja jemand, der unheimlich viel Kraft hatte und Power und der auch oft Wert gelegt hat auf ein leistungsstarkes Christsein, sage ich mal so. Das schreibt er selbst in diesem Buch, der ganz viel auch bewirkt hat als Referent für die Marburger Medien. Und dann auf einmal stellt er bei sich diese Krankheit fest, Parkinson. Könnt ihr euch vorstellen, so einen Mann, der jahrelang voll im Leben stand, auf einmal stellt er diese Krankheit bei sich fest. Und ich will euch mal zitieren, was er dann gesagt hat. Er hat gesagt, so mussten meine vermeintlich klare Theologie und meine leichtgläubige Frömmigkeit durch Parkinson geschüttelt werden, damit ich vielleicht künftig näher bei den verzweifelten Zweiflern bin. Ich habe aus der kritischen Distanz meiner Verzweiflung einen ganz neuen Zugang zum Beispiel zur Hiobsgeschichte gefunden. Und mein Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel ist gestärkt worden. Und Parkinson sorgt dafür, dass ich mich nicht mehr in alle Themen einmischen muss, sagt er zum Beispiel. Dazu fehlt mir inzwischen die Kraft, wie gut. Und wenn Gott mir Kraft nimmt, führt er mich damit auch von bestimmten Spiel- und Kampfwäldern weg. Ich muss nicht mehr überall mitmischen. Und die Erfahrung der abnehmenden Kraft sorgt für neue Prioritäten. Ich möchte meine physischen und psychischen Reserven für Versöhnung und Verständigung einsetzen. Und dann sagt er etwas Interessantes. Ich habe gelernt, dass meine starken Auftritte am Pult und Kanzel mein Leben eben nicht wertvoller gemacht haben. Manchmal war gerade die Stärke, die mich auf Distanz zu den Hörern gebracht hat, meine Stärke. Und mein Leben im grünen Bereich hat andere in den roten Bereich gebracht, ohne dass mir das bewusst war. Vielleicht habe ich sogar arrogant gewirkt, weil alles so stark war. Und er sagt, Stärke kann isolieren und einsam machen. Schwache fühlen sich in Gegenwart starker Menschen nicht wirklich verstanden und finden sich als Zwerge und Riesen. Und ich habe ihn eingeladen zu unserem Thema, zu unserem Jahresthema und hat gepredigt und hat auch das so von sich gegeben. Es war tief beeindruckend, wie ein Mensch sich so verändern kann. Also Leid ist nicht umsonst. Und ich sage das heute einfach mal, weil der eine oder andere vielleicht hier ist und sagt, Mensch, was soll das eigentlich alles? Leid ist auch eine Sprache Gottes, liebe Freunde. Gott redet ganz oft zu uns in Zeiten, wo es uns gut geht, wo wir alles haben, was wir brauchen, wo wir glücklich sind, er redet zu uns. Und er möchte eigentlich, dass du und ich dann ihn hören, ihn wahrnehmen und Danke sagen und nicht glauben, meine Begabung, meine Schaffenskraft, das hätte ich mir alles selbst zu verdanken. Er möchte, dass du dann sagst, danke, Herr Jesus, du bist es, der mir das gibt. Aber ganz oft glauben wir hätten das alles selbst im Griff. Und es ist ja so, dass die Bibel das ja auch deutlich macht, dass die Güte Gottes, die Bibel sagt, weißt du nicht, dass die Güte Gottes, die Art, wie er dich beschenkt, dich zu ihm hintreiben soll. Gott, woher habe ich das eigentlich alles? Diese positiven Begabungen. Wo habe ich das her? Und liebe Freunde, und dann plötzlich, weil du das immer ignoriert hast, redet Gott ein bisschen deutlicher. Manchmal habe ich den Eindruck, bei manchen Menschen, bei manchen Christen, die so sehr auf Abwägen sind, dass er sozusagen den Vorschlaghammer benutzen muss. Dass er deutlich reden muss zu uns, sehr deutlich, richtig hammermäßig sozusagen oder ein Megafon nehmen muss. Hier bin ich, hör mich doch einfach mal. Möchtest du mich ehren nicht dafür, für all das, was ich dir bisher gegeben habe? Die Bibel, liebe Freunde, macht das deutlich, dass Gott diese Sprache auch benutzt. Leid ist eine Sprache Gottes, eine Sprache Gottes, nicht die Sprache schlechthin. Ich werde nie vergessen, wie ich das mal las von einem Mann, der im Krieg, dem beide Augen genommen wurden. Und in meinem Blindsein bin ich schließlich mit Jesus Christus bekannt geworden, sagt er. Heute danke ich Gott dafür, dass er mir das Augenlicht genommen hat, denn dadurch habe ich Christus sehen lernen dürfen. Es besteht kein Zweifel, liebe Freunde, wir dürfen in Leidenssituationen erleben, dass Gott uns verändern möchte, dass wir reifen sollen. Und zum Schluss, wir dürfen vertrauen, denn Gott handelt. Diesem Gott der Gnade dürfen wir vertrauen. Dieser Gott der Gnade, liebe Freunde, das ist ja der Gott, der sich in Jesus offenbart hat, der am Kreuz gestorben ist für uns, der all das durchgemacht hat, was wir auch durchmachen. Und hier steht ja, denn der Gott der Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Gott der Gnade, der am Kreuz gestorben ist, der so viel durchgemacht hat wie keiner von uns, steht uns zur Seite, ist nicht immun gegenüber das Leid. Wisst ihr, natürlich hat er dein konkretes Leid nicht eins zu eins durchgemacht, aber er hat Leiden einer Tiefe erlitten, die alle Formen einschließt. Und ich könnte nicht an einen Gott glauben, der immun gegenüber dem Leid ist. Ich könnte nicht an einen Gott glauben, liebe Freunde, der nicht ans Kreuz für uns gegangen ist. Gott ist nicht immun gegenüber dem Leid. Er ist nicht unbeteiligt, schaut auch nicht teilnahmslos zu, wenn Menschen leiden. Das ist ungemein tröstlich, sondern er ist ganz, ganz nah. Ich will euch das zum Schluss erzählen. Ich beschäftige mich sehr mit der Geschichte von Menschen, die in Leidenssituationen sind, verfolgte Menschen, Christen, die verfolgt sind. Und da passiert ja unheimlich viel, wo Menschen gerettet werden, aber auch sterben müssen, um ihres Glaubens willen. Aber es gibt eine Geschichte, die hat mich tief berührt, von einer Frau, die ist Muslimin, die ist noch gar nicht Christin. Und sie flieht aus Syrien nach Libyen. Und sie ist sehr einsam, sie hat ihren Mann verloren, sie ist in Trauer, sie lebt zurückgezogen. Und dann kommt eine christliche Hilfsorganisation, sie hatten gehört, da wohnt eine Frau ganz einsam, sie klopfen an, die Frau ist eingehüllt und die Leute von der Hilfsorganisation bieten die an, weil sie wissen, man kann nicht so einfach da hinein, so wenn eine Frau allein ist. Wir stellen die Sachen hier vor Ort ab. Und liebe Freunde, unerwarteterweise bittet diese Frau diese Leute, diese Christen ins Haus hinein. Und dann fragt sie, wer seid ihr? Und sie sagt, und sie berichtet, wir sind Christen, wir möchten dir erzählen von der Liebe Gottes. Und dann nimmt sie ihren Schleier ab, was außergewöhnlich ungewöhnlich ist. Und dann berichtet sie, was ihr passiert ist. Sie hatte Angst, in der Nacht Angst, große Angst. Sie war ganz allein in diesem Haus. Und dann passierte Folgendes. Sagt sie, auf einmal hörte ich Klopfen, ein Klopfen. Und mein Herz schlug vor Aufregung. Also setzte ich mich neben die Tür und schlief dort ein. Und während ich schlief, kam jemand und legte seine Hand auf meine Schulter. Er sagte, du kennst mich nicht. Du hast sehr viel Schweres durchgemacht. Auch ich habe viel Schmerzen erlitten. Doch ich werde dich nicht allein lassen. Morgen werde ich jemanden zu dir schicken, der dir mehr von mir erzählt. Höre ihm zu. Und dann begannen alle an zu weinen, weil Gott so groß ist, so barmherzig ist. Merkt ihr, Gott lässt uns nicht allein in unserem Leid. Er steht auf unserer Seite. Und was immer du durchmachst, und es wird nicht so sein, dass immer gleich die schnelle Lösung er dir anbietet. Er wird manchmal dir auch Zeiten des Wartens zumuten. Zeiten, wo du einfach warten musst, wo du geduldig sein musst. Wo du wirklich von ganzem Herzen vertrauen solltest. Wir müssen lernen zu vertrauen, liebe Freunde. Zeit des Leidens geistig auskommen. Und wir müssen lernen zu vertrauen. Vertrauen ist das Allerwichtigste. Zu sagen, Herr Jesus Christus, was jetzt in meinem Leben passiert, ich verstehe das eigentlich nicht. Ich kann das nicht deuten. Ich kann das auch nicht wirklich einordnen. Aber ich möchte dir vertrauen. Welche Alternative hättest du? Welche Alternative hätten wir? Wir könnten weglaufen vor dem Leid. Wir könnten es ignorieren. Wir könnten uns nicht unter die demütige Hand Gottes beugen. Aber ist das eine Lösung? Ist das eine Lösung? Ich glaube nicht. Ich möchte dir und uns empfehlen, was immer wir erleben, dran zu bleiben, drunter zu bleiben, nicht aufzugeben. Ich möchte dir wirklich raten, Gott zu vertrauen, dass er weiß, was er tut, dass er die Kontrolle hat über deinem Leben und dass er am Ende auch einen Ausweg für dich kennt. Ich möchte dir sehr empfehlen, dass du das Vertrauen nicht wegwirfst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr alle hier aus Hemsbach hergekommen seid und nur ein sorgenfreies Leben mit hergebracht habt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir eher das andere vorstellen, dass es Verzweiflung gibt und dass es auch Mutlosigkeit gibt, dass es Resignation gibt und dass es auch ganz viel Anfechtung gibt. Und dass wir alle diesen Zuspruch brauchen heute Morgen, dieses Wort der Verheißung, dass Gott uns durchträgt und uns auch nicht über unsere Kraft versuchen wird, sondern wirklich ein barmherziger Herr ist. Aber dass es Leiden gibt, dass es auch unverhofft einbrechen kann in unser Leben, das habe ich vor kurzem wieder erlebt. Ganz unerwartet gibt es Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und es ist gut, dann Jesus zu kennen, ihm zu vertrauen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und weil ihr mir am Herzen liegt, möchte ich noch mit uns beten. Jesus, du kennst jeden Einzelnen, du weißt, Herr Jesus, wie wir hergekommen sind, was wir durchmachen, wie wir empfinden, wie es uns wirklich geht. Und du weißt auch, dass wir manchmal Angst haben, uns offen auch zu unserer Schwachheit zu stellen, zu dem, was wir nicht unter die Füße bekommen. Und du weißt doch, Herr Jesus Christus, dass wir so sehr vielleicht heute Morgen einen Ansprechpartner brauchen, jemand, der uns zur Seite steht, der ein offenes Ohr hat für uns. Der nicht sagt, schwamm drüber, alles kein Problem, wird schon wieder. Herr Jesus Christus, barmherziger Gott, du bist der Sieger über alle Anfechtung, über alles Nichtverstehen. Sei du jetzt mit uns und erfülle uns durch deinen Geist, Herr Jesus. Und gib, dass keiner diesen Raum heute verlässt, verzweifelt, einsam, unverstanden, sondern gib, dass du, Heiliger Geist, schenk du das, Heiliger Geist, dass wir zueinander geführt werden heute Morgen. Dass wir den richtigen Partner finden. Alle sind wir gefragt, jeder von uns, als lebendige, bekennende Christen. Amen.